Ja, wie gesagt, ich freue mich sehr, bei euch zu sein und ich darf es nicht vergessen, euch noch ganz herzliche Grüße zu sagen von unserer Gemeinde aus Kammertingen. Die haben mir extra das aufgetragen, weil sie auch den Reinhard gut kennen, ja, er ist ja da der Nachbarschaft quasi aufgewachsen und ich sollte das unbedingt machen. Als ich mit Reinhold telefoniert hatte wegen der Predigt, was ich heute sagen soll hier oder was ihr wünscht, hat Reinhard gesagt, ich soll irgendwas von Gemeinde oder missionarischen Gemeindearbeit sagen, haben uns darauf geeinigt. Und das ist ja eigentlich auch das, was mich am meisten begeistert, ja? Gemeinde und Gemeindearbeit. Das ist etwas, was mir immer noch so Freude macht. Und im Prinzip, wir brauchen dringend Gemeinden hier in Deutschland, neue Gemeinden. Ich habe mal gelesen, eine Arbeit von den Armin Mauerhofer, der Folgendes berichtet, dass wenn in einem Staat 5%, ja, eine Bevölkerung Christen sind, dann haben sie Einfluss auf die Gesellschaft. Wir haben in Deutschland ca. 1,8% entschiedene Christen in allen Denominationen, in den Landeskirchen und Freikirchen. 1,8. Und ich habe mal ausgerechnet, wenn wir von 5% ausgehen und 80 Millionen, und wenn wir jedes Jahr 1000 Gemeinden aufbauen mit 100 Mitgliedern, dann brauchen wir noch 24 Jahre, um das zu erreichen, damit wir als Christen überhaupt noch Einfluss in Deutschland haben. Seht ihr, also Gemeindearbeit und Müdigkeit passen eigentlich gar nicht mehr zusammen. Wir haben ein großes Ziel vor uns, dass Menschen zum Glauben kommen, dass Gemeinden gebaut werden und dass diese Werterutsche auch in Deutschland nicht so weiter voranschreitet. Ja? Wir können so manches auch aufhalten, ja? Auch wenn wir in der Endzeit leben. Ich habe heute das Thema Grundlagen missionarischer Gemeindearbeit. Jemand hatte mal gesagt, wer andere motivieren kann, ist ein König. Und wer sich selbst motivieren kann, ist ein Fürst. Aber um König zu werden, muss man erst ein Fürst sein. Das bedeutet, wenn du andere motivieren willst, musst du selbst motiviert sein. Sonst geht es nicht. Wenn du andere zu Christus führen willst, musst du von Jesus begeistert sein. Sonst geht es nicht. Und das ist so wichtig, motiviert zu sein. Ich denke, dass Christen eigentlich begeisterte Menschen sein sollten. Wir sollen begeistert sein von dem, was Gott uns geschenkt hat. Und wenn ich von Begeisterung heute rede, rede ich nicht von so einer flüchtigen Begeisterung, die so, ja, ich bin mal begeistert von diesem Film oder von dem oder jenem, sondern eine Begeisterung, die vom Heiligen Geist gewirkt wird und die lange anhält, ja, die unser Leben motiviert. Ich habe euch erzählt, wie Gott mich begeistert hatte und diese Begeisterung damals, als er mich so in seinen Dienst gerufen hat, hält bis heute an. Und ich bin wirklich begeistert und über das auch, was Gott in unserem Leben getan hat. Wenn ich zum Beispiel im Fernsehen mal ein Fußballspiel anschaue, wenn Bayern München spielt, ich weiß nicht, ob ihr Fan von Bayern München sind, also mir ist es egal, jetzt, ob das jetzt Stuttgart ist oder München ist, aber ich wundere mich dann über die Begeisterung der Menschen für Fußball und ich frage mich, wo ist die Begeisterung für Christus? Wenn die auch so wäre, wäre doch super, oder? Ich las mal eine folgende Geschichte von einer Frau, die die Frau eines Generals war und die mal im Zug unterwegs war und einen Menschen vor sich sah, der saß ihr gegenüber und die hat die ganze Zeit gedacht, das ist bestimmt ein Christ, weil er so einen Gesichtsausdruck hatte. Und dann hat sich aber später herausgestellt, das ist kein Christ, sondern der hatte nur Magenverstimmung gehabt. Der hatte so einen schmerzhaften Ausdruck im Gesicht. Und manche Christen denken, dass wir immer so traurig und niedergeschlagen herumlaufen müssten als Christen, dann sind wir wahre Christen. Das stimmt überhaupt nicht. Überhaupt nicht, liebe Geschwister. Jemand hat mal gesagt, wir sollen keine Kaffeekannen-Christen sein mit so langgezogenen Gesichtern, sondern Teekannen-Christen. Ja, so ein bisschen. Dass wir Freude ausstrahlen in dieser Welt, auch Menschen, mit denen wir begegnen. Und diese Begeisterung ist die Grundlage für missionarische Gemeindearbeit überhaupt. Wenn diese Begeisterung uns nicht treibt, dann bewegen wir nichts. Ja? Die ersten Christen waren begeisterte Menschen. Und sie hat die ganze damalige römische Welt auf den Kopf gestellt. Und heute spricht man noch von Christen, nach 2000 Jahren. Die ersten Christen waren begeisterte Menschen. Wisst ihr, was mich traurig macht heute? Es gibt so viele Burggemeinden. Wir wohnen nicht weit von einer Burg, die heißt so, die Burg Liechtenstein oder Schloss Liechtenstein, ja. Da gibt es so einen Burgfrieden drumherum, wo man Wasser reinlassen kann, eine Mauer und eine Zugbrücke. Und da gibt es Gemeinden, die ziehen die Zugbrücke hoch und das ganze Jahr lang sind sie nur für sich da. Und einmal im Jahr lassen sie die Brücke runter und da gibt es einen Evangelisationszug. Ja? Da gehen sie raus, machen welche gefangen, bekehren sie und schleppen sie rein in die Burg und dann wieder zu und dann das ganze Jahr lang geht wieder nichts mehr. Dann sind sie getrennt von dieser bösen Welt. So war Paulus nicht. Paulus war missionarisch, völlig aktiv. Ja, und er ging immer vorwärts und er scheute auch nicht Kosten, was es kostete, ja, von Jesus weiterzusagen. Ich möchte mal ein Vers lesen aus 1. Thessaloniker, Kapitel 2, Vers 2. Da steht: Sondern wiewohl wir zuvor gelitten hatten, schreibt Paulus, und misshandelt worden waren zu Philippi, wie ihr wisst, gewannen wir dennoch Freudigkeit in unserem Gott, bei euch das Evangelium zu verkündigen unter viel Kampf. Wir kennen ja die Geschichte von Philippi, ja, also die meisten kennen das. Da ist Paulus verhaftet worden, wurde ausgepeitscht und war im Block, Hände und Füße waren im Block und er war im Gefängnis. Und das schreibt er hier: Dennoch hatten wir Freudigkeit in unserem Gott, euch das Evangelium zu verkündigen. Das nenne ich Begeisterung. Trotz Schmerzen, trotz Not, trotz schwieriger Umstände war er begeistert für Jesus. Ja, so sollten wir auch sein. Das ist das, was ich heute meine. Augustin, der hat viel gesagt, nicht alles ist gut, aber dieser Satz ist nämlich gut, den er gesagt hat. Da heißt es: In dir muss brennen, was du bei anderen anzünden willst. Bei dir muss es brennen, in deinem Herzen. Sonst kannst du nicht missionieren. Sonst kannst du nicht rausgehen. Ich möchte einen Abschnitt lesen. Ich werde heute verschiedene Bibelstellen lesen, weil ich ein Thema behandle: Grundlagen missionarischer Gemeindearbeit. Und ich möchte jetzt einen Text lesen aus Matthäus 14, Verse 22 bis 33. Matthäus 14, das ist die Geschichte von Jesus, wie er auf dem Wasser wandelt. Und da lesen wir Matthäus 14, Verse 22 bis 33. Und alsbald nötigte Jesus seine Jünger, in das Schiff zu steigen und vor ihm ans jenseitige Ufer zu fahren, bis er die Volksmenge entlassen hätte. Und nachdem er die Menge entlassen, stieg er auf den Berg, um abseits zu beten. Und als es Abend geworden war und er allein daselbst, das Schiff aber mitten auf dem Meer litt Not vor den Wellen, denn der Wind war entgegen. Aber um die vierte Nachtwache kam Jesus zu ihnen und wandelte auf dem Meer. Als ihn aber die Jünger auf dem Meer wandeln sahen, erschraken sie und sprachen: Es ist ein Gespenst. Und sie schrien vor Furcht. Jesus aber alsbald redete mit ihnen und sprach: Seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach: Herr, bist du es, so heiße mich zu dir auf das Wasser kommen. Und er sprach: Komm. Und Petrus stieg aus dem Schiff und wandelte auf dem Wasser und kam zu Jesus. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich und fing an zu sinken und schrie und sprach: Herr, rette mich. Jesus aber streckte alsbald seine Hand aus, ergriff ihn und sprach zu ihm: Du Kleingläubiger, warum zweifelst du? Durch den Herrn Jesus geschahen viele Wunder. Aber das zu sehen, dass Jesus auf dem Wasser geht, dass er mit 5 Broten und 2 Fischen 5000 Menschen speist, das hat Petrus umgehauen. Der war begeistert vom Herrn. Und als er ihn sieht, auf dem Wasser zu gehen, hat er gesagt: Ah, er kann das auch machen, dass ich das auch auf dem Wasser gehe. Herr Jesus, darf ich auch rausgehen? Und er ging raus. Und er war begeistert von Jesus. Er traute Jesus alles zu. Auch wenn er dann erschrocken ist durch seine Courage und dann anfing zu zweifeln. Ich denke, das wärst du auch genauso. Also wir sollen Petrus nicht schimpfen an dieser Stelle. Wir wären alle genauso vielleicht erschrocken. Aber er hat Mut gehabt und war so begeistert von Jesus, dass er aus dem Boot raus ist und aufs Wasser ist und Jesus entgegengegangen ist. Das war der erste Mensch, ausgenommen außer Jesus, der auf dem Wasser gelaufen ist. Hast du schon mal probiert? Das funktioniert nicht. Aber Petrus konnte das, weil er so begeistert war und Jesus ihm das geschenkt hat. Wovon sollen wir heute begeistert sein, wenn wir missionarische Gemeindearbeit machen? Ich möchte 7 Punkte mit euch durchgehen. Wie lange habe ich Zeit, Reinhold? Bis heute Nachmittag um 5 oder? Nein, also 11:30, ne, hast du gesagt? 12. Gut, 7 Punkte. Wovon soll man begeistert sein? Also das Erste, und ich denke das Wichtigste, wovon wir begeistert sein sollen, ist Jesus Christus selbst. Und da möchte ich nochmal einen Abschnitt lesen aus Matthäus 16, 13 bis 18. Da steht, als aber Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi gekommen war, fragte er seine Jünger und sprach, für wen halten die Leute den Menschensohn? Und sie sprachen, etliche sagen, du seist Johannes der Täufer, andere aber Elia, noch andere Jeremia oder einer der Propheten. Und da spricht Jesus zu ihnen, ich aber, für wen haltet ihr mich? Da antwortete Simon Petrus und sprach, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach, selig bist du, Simon, Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut hat dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und ich sage dir auch, du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. So ein herrlicher Text, der uns auch zeigt, wie Jesus seine Gemeinde baut. Das können wir nicht machen. Wenn es du sagst, ich gehe in ein Dorf und baue da eine Gemeinde auf, dann gibt es ein Fiasko. Gott schickt Menschen und baut durch begeisterte Menschen seine Gemeinde. Und diese Stelle hier zeigt uns einfach, wie Petrus von Jesus begeistert war. Und er sagt, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und wenn ich Begeisterung sage, dann meine ich auch immer, dass der Geist Gottes dahinter steht und der uns treibt. Ja, der Geist hat dir das geoffenbart, mein Vater im Himmel, dieses Bekenntnis. Und auf dieses Bekenntnis baut Jesus seine Gemeinde. Also wenn du Jesus bekennst, baust du Gemeinde. Wenn du erzählst, wie Jesus dich verändert hat, wie du zum Glauben gekommen bist, baut Jesus seine Gemeinde. Denn dein Zeugnis, ja, steckt andere auch an. Und vor allem auch das Wort Gottes, das wir verkündigen. Und er baut seine Gemeinde, und wenn Jesus die Gemeinde hier baut, in München West, dann kann sie keine Kritik, keine Verfolgung, keine Menschen und nicht mal der Teufel zerstören. Das geht nicht. Er wird immer jemanden schicken, ob es der Reinhold ist oder jemand anders ist, der die Gemeindearbeit weiterführt und die Gemeinde baut. Aber Jesus hat auch noch etwas erwähnt, und ich möchte hier mich schon von der katholischen Lehre des Papstes distanzieren. Ja? Der Papst ist nicht also in der Linie von Petrus, sondern was eigentlich hier Jesus sagt, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, heißt ja auch, dass er durch von ihm, auf die von ihm begeisterte Menschen die Gemeinde baut. Also wenn du von Jesus begeistert bist, kann Jesus eine Gemeinde bauen. Dann kann er dich woanders hinführen und gebrauchen, dass eine Gemeinde entsteht. Und das war bei uns auch so der Fall im Raum Reutlingen. Ja? Da fing ein Mann Feuer, ein Missionar, ja, Ernst Meyer, der fing in Pfullingen eine Gemeindearbeit an zu bauen. Und dann entstand eine Gemeinde in Mössingen, in Grammatingen, Reutlingen. Und dann begeisterte Gott uns, ja, und wir zogen auf die Schwäbischen Alb. Und da entstand die Gemeinde in Reutlingen und in Grammatingen. Und so baut Gott seine Gemeinde durch von ihm begeisterte Menschen, die wirklich Feuer fangen und so begeistert sind von dem Herrn Jesus Christus. Petrus war begeistert. Und der stieg sogar über seine Grenzen hinaus. Also aus dem Boot zu steigen im Wasser und wenn der Sturm tobt, da musst du schon richtig begeistert sein, sonst schaffst du es nicht. Und diese Menschen, die von Jesus begeistert sind, steigen über ihre Grenzen hinweg hinaus und vertrauen dem Herrn Jesus. Als wir in Engstingen die Gemeindearbeit angefangen haben zu bauen, und in diesem Dorf gab es halt die evangelische Kirche, die katholische Kirche und die neuapostolische Kirche. Und die Waldorfschule hat gerade angefangen, Schule zu bauen, aber sonst gab es nichts. Und freie Gemeinde war für die Baptisten sowieso, ja, war ein Fremdwort für diese Bevölkerung in diesem Dorf. Und zu mir kamen Leute und haben mir gesagt, wir können uns gar nicht vorstellen, dass hier in Engstingen eine Gemeinde entsteht. Und die haben da gewohnt, diese Leute, waren auch Christen und fuhren 30, 40 Kilometer in andere Gemeinden. Und ich habe gesagt, okay, wenn Gott uns hierher geführt hat und wenn er will, dass hier eine Gemeinde entsteht, dann wollen wir mal sehen, was er tut. Und heute ist da eine Gemeinde. Gott hat es geschenkt. Also Gott baut seine Gemeinde. Jesus baut seine Gemeinde. Das Zweite, wovon wir begeistert sein sollen, liebe Geschwister, ist begeistert vom Worte Gottes. Bist du begeistert von Jesus? Machen wir jetzt das Zweite. begeistert vom Worte Gottes. Und dann nehme ich diese Stelle aus Lukas 24, Vers 32. Wir kommen ja jetzt so von Ostern her, von der Passion. Und da ist die Rede von den Emmausjüngern. Lukas 24, Vers 32. Und sie sprachen zueinander: Brannte nicht unser Herz in uns, da er zu uns redete auf dem Weg und als er uns die Schrift öffnete? Und dieses brennende Herz, liebe Geschwister, das ist das Vorbild für Begeisterung. Brannte nicht unser Herz, als Jesus uns die Schrift öffnete? Emmaus liegt ungefähr 25 Kilometer von Jerusalem weg. Und unterwegs unterhalten sich diese zwei enttäuschte Jünger und Jesus gesellt sich zu ihnen. Und dann lesen wir noch weiter in Verse 25 und 27. Und er sprach zu ihnen: O ihr Toren, wie langsam ist euer Herz zu glauben all das, was die Propheten geredet haben? Musste nicht Christus solches leiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er erklärte ihnen von Mose an und allen Propheten und legte ihnen in allen Schriften aus, was sich auf ihn bezog. Und da auf einmal zündete das in ihren Herzen. Ja, die brennen dann. Ja. Das brennende Herz ist so das Bild für Begeisterung. Ich habe mal eine Geschichte gehört von einem deutschen Soldaten, der hieß Eduard. Und er war gerade verlobt mit seiner jungen Frau. Und bevor er dann in die Wehrmacht, das war der Zweite Weltkrieg, eingezogen wurde, hatten sie ihre Bibeln getauscht. Und haben gesagt: Wenn wir jetzt getrennt werden durch diese Kriegswirrnisse, das Beste ist, wenn ich in deiner Bibel lese und du in meiner. Da hast du ein Andenken von mir. Und so trennten sich diese zwei Verlobten und er ging dann in den Krieg und kam dann in die russische Gefangenschaft und wurde nach Sibirien verfrachtet und fuhr tagelang mit dem Zug und ihm wurde auch alles abgenommen, was er hatte und auch seine Bibel von seiner Verlobten. Und so war er ohne Gottes Wort unterwegs in diese Weite Russlands und betete: Herr, schenke mir eine neue Bibel. Aber wo kriegt man eine Bibel her? In Russland, ja? Und in Sibirien auch noch. Eine deutsche Bibel vor allem. Das war sowieso schwierig. Und als er in einem Lazarett war, versprach ihm eine deutsche Frau, eine Bibel zu besorgen. Aber bis die kam, war der Zug wieder weitergefahren. Also fuhr er lange Zeit mit dem Zug und dann hielt der Zug in einem Ort Krasnojarsk und sie waren an so einem Abstellgleis und warteten auf die Weiterfahrt. Und dann ging dieser Eduard raus aus diesem Zug und ging auf den Bahnhof, um sich für ein paar Kopeken ein Brötchen zu kaufen oder etwas zu essen. Und da sieht er einen jüdischen Jungen, der steht mit so einer Tüte und sagt: Die Germanski. Also sprichst du Deutsch oder bist du Deutscher? Und hielt ihm die Tasche hin und er guckt hinein, da waren Neue Testamente drin. Deutsche Neue Testament. Und er hat gesagt: 35 Kopeken, dann kannst du eins haben. Und er hat alles zusammengekramt, was er hatte, und kaufte dieses Wort Gottes. Und das führte ihn durch die ganze Gefangenschaft und gab ihm Mut und Kraft für sein Leben durch diese ganze Zeit. Und viele Soldaten haben nichts zu lesen, als gab es nur eine Bibel, ne, bei diesem Eduard. Und sie lasen die Bibel und kamen zum Glauben. Und so hat Gottes Wort sein Herz wirklich in Brand gesetzt und ihm Trost, Mut und Kraft und Freude gegeben in dieser schwierigen Zeit. Ein Freund schrieb mir mal Folgendes: Ist es nicht so, wenn alles gut läuft, liest man zwar trotzdem brav seine Bibel und lässt sich von so manchen Vers inspirieren, vielleicht durch eine Predigt, steckt man aber dann mitten in der Not, dann ist das Wort Gottes nicht mehr Gegenstand der Betrachtung, sondern das einzige Lebenselixier, das einen über Wasser hält. Ist es euch schon so mal gegangen? Normalerweise liest man die Bibel so in seiner stillen Zeit, ja, die Richter und Ruth und Josua. Und, aber wenn man in Not ist und dann vielleicht Psalm 23 liest, was das einem für Kraft gibt, ja, was das für Kraft frei macht, das ist nämlich Gottes Wort. Es begeistert uns da. Es gibt uns Kraft. Jemand hat mal gefragt: Weißt du noch, was deine Frau vor 3 Jahren, ungefähr am 27. März gekocht hat? Dann würdest du sagen: Weiß ich nimmer, ne? Ich auch nicht. Aber es hat uns am Leben erhalten. Und das ist das Essen des Wortes Gottes, hält uns geistlich am Leben. Deshalb ist es so wichtig, zum Gottesdienst zu gehen. Das hält dich am Leben. Wenn du nicht Mittag isst, bist du irgendwann mal nicht mehr da. Und wenn du nicht das Wort Gottes hörst, bist du dann nicht mehr unter den Gläubigen. So ist es nämlich. Also, bist du begeistert vom Wort Gottes? Begeistert es dich heute noch? Gehen wir mal zum dritten. Begeistert von der Liebe Gottes. Und da möchte ich mit euch lesen eine Stelle aus Lukas 7, Vers 38, wo die Liebe Gottes oder diese Begeisterung für die Liebe Gottes bei einer Frau sehr stark zum Ausdruck kommt. Lukas 7, Vers 38. Und sie trat hinten zu seinen Füßen, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen und trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes und küsste seine Füße und salbte sie mit der Salbe. Hier sehen wir eine Frau, die Jesus besondere Liebe erweist. Ja, eine Liebe, die andere sogar auf die Palme gebracht hat. Und diese Stelle begeistert mich immer wieder, weil Jesus an dieser Stelle immer wieder auch zu mir redet, zu meinem Herzen redet. Weil Jesus, hier ist Jesus in das Haus vom Simon gekommen und eingeladen worden. Und der Simon wollte nur mit Jesus diskutieren über theologische Dinge. Aber Jesus zeigt dem Simon hier, was es bedeutet, erlöst zu sein. Was bedeutet, gerettet zu sein. Und wenn du das begriffen hast, was es bedeutet, dass Gott dich gerettet hat, das wird dann deine Liebe beeinflussen, wie sie dann ist. Wenn du weißt, von was dich Gott gerettet hat, dann wird deine Liebe dementsprechend auch sein. Die Frau begriff, was Erlösung und Sündenvergebung ist. Sie war eine Prostituierte gewesen. Oder vielleicht war das die Maria, aus der Jesus 7 Dämonen ausgetrieben hat. Ich weiß es nicht. Aber sie war so begeistert von der Liebe Jesu, dass sie ihm viel Liebe erwiesen hat. Und Jesus hat dann diesen Satz formuliert: Wem viel vergeben ist, der liebt viel. Wem wenig vergeben ist, der liebt wenig. Hat er das auf den Simon bezogen und hat das nochmal erklärt. Wisst ihr, liebe Geschwister, ich habe in der Gemeindearbeit viel über diese Geschichte nachgedacht. Wie oft verhalten wir uns so wie der Simon? Wir diskutieren über theologische Dinge, ja, und dann, wenn uns etwas nicht passt, dann können wir mit der Faust auf den Tisch hauen, die Bruderschaft zerbrechen, weggehen, woanders hingehen. Warum passiert das in unseren Kreisen? Wir verhalten uns eben wie Simon, der nicht begriffen hat, was Erlösung bedeutet. Und deshalb gibt es so viel Streit in Gemeinden, weil man nicht begriffen hat, was es bedeutet, dass Jesus uns erlöst hat. Und wenn wir das begriffen haben, dann revolutioniert das unser Leben. Jesus hat mir so viel vergeben und ich bin ewig in seiner Schuld und im Dank für ihn. Und er hat auch meinen Bruder vergeben und deshalb liebe ich meinen Bruder auch. Und da gäbe es weniger Streitigkeiten und Probleme. Ich habe mal vor einiger Zeit in einer Gemeinde gepredigt in der Nähe von Göppingen und traf zwei Christen, die zweimal Spaltungen in ihrer Gemeinde durchgemacht haben. Sie waren völlig fertig. Mir tat das Herz weh, als ich mit ihnen sprach. Aber warum gibt es sowas in den Gemeinden? Warum gibt es so viel Streit in den Gemeinden? Ich bin schon seit fast 30 Jahren Ältester in einer Gemeinde. Und was ich euch da alles erzählen könnte, was da für Konflikte gibt, ja, in Gemeinden, ich denke, das rührt daher, dass wir nicht begriffen haben, was Jesus uns vergeben hat. Und wenn wir begriffen haben, dass Jesus uns von der Hölle erlöst hat, ja, dann fangen wir an, anders zu lieben und anders miteinander umzugehen. Immer wieder höre ich von Pastoren und Gemeindegründern, dass sie ausbrennen, dass Gemeindeleiter ihr Amt niederwerfen und sagen, ich kann nicht mehr Gemeindeleiter sein, dass sie resignieren. Manche sind sogar deprimiert, auch im Dienst. Ich frage mich, warum ist das so? Ich habe eine Antwort gefunden, als ich die Geschichte von Hudson Taylor gelesen habe. Hudson Taylor fragte mal die Missionare, was ihnen helfen würde, weiterzumachen im geistlichen Dienst, wenn sie an eine Stelle kommen, wo sie total am Ende sind. Oder was hilft dir weiterzumachen als Christ, wenn du an eine Stelle kommst, wo du total am Ende bist? Dann sagte einer der Missionare, also was mir weiterhelfen würde, ist Bibel lesen. Da hat Hudson Taylor gesagt, okay. Und der andere hat gesagt, Gebet. Dann sagte Hudson Taylor Folgendes. Das Einzige, was euch fähig machen kann, weiterzumachen, ist nicht Gebet und nicht Bibellesen. Weil manchmal wird euch die Bibel beim Bibellesen nichts sagen. Ihr lest, aber es sagt euch nichts. Oder ihr betet, aber da ist ein Bett am Decke über euch. Aber die Liebe zu Jesus wird euch helfen, weiterzumachen. Und wisst ihr, das ist das, was mir auch immer wieder Kraft gibt im Dienst für den Herrn. Nicht Bibel lesen und nicht beten. Das ist wichtig. Das streite ich auch nicht ab. Aber die Liebe zu Jesus, die drängt mich, ja, die hält mich in seinem Dienst. Und das ist der stärkste Motivator überhaupt in unserem Glaubensleben. In Römer 8, Vers 39 und 38 und 39 steht: Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die uns in Christus Jesus, unserem Herrn, ist. Das hält uns, liebe Geschwister, die Liebe zu Jesus. Und die Liebe hält uns beim Herrn. Hier spricht Paulus von der Begeisterung von der Liebe Gottes. Er zeigt den Ausmaß, ja, dieser Liebe. Er zeigt die Auswirkungen, dass er uns nichts vorenthält. Er zeigt die Ausdauer, dass es bis in die Ewigkeit hineingeht, dass Gott uns hält in seiner Liebe. So ist Gott zu uns. Ich weiß nicht, Reinhold hat uns aus dem Titusbrief gelesen, ja, von der Menschenfreundlichkeit unseres Gottes und Menschenliebe unseres Gottes. So ist Gott. Wir haben oft ein verkehrtes Bild von Gott. Wir haben ein Bild von einem Richter und so weiter und nicht diese Liebe, die Gott zu seinen Kindern hat, die uns dann motiviert und treibt, an ihm dran zu bleiben, ihm zu dienen. Ich habe mal von einem jungen Mann gelesen, der war Turmspringer, also praktisch ins Schwimmbad hinein, hat er diese ganze Loopings da gemacht, war also Turmspringer und war bei einer Sportveranstaltung. Und diese Leute haben ja enormen Druck auch, wenn sie bei Veranstaltungen sind, wenn du da stehst und dann runterspringen musst. Und man fragte ihn, wie er mit diesem Leistungsdruck überhaupt umgeht. Und er sagte Folgendes, dieser Turmspringer, und da können wir für unser Christsein mal was lernen. Er sagte, selbst wenn ich diesen Sprung nicht schaffe, wird meine Mutter mich immer noch lieben und dann gebe ich mein Bestes. Also sie war immer da, seine Mutter, ja, bei der Sportveranstaltung. Und er sagt, auch wenn ich es nicht schaffe oder wenn es nicht klappt, meine Mutter liebt mich immer und ich gebe das Beste. Und wenn du so lebst, ja, dass du weißt, der Herr liebt dich und er lässt dich nie fallen wie eine heiße Kartoffel. Er trägt dich bis zum Ziel und dann gibt dein Bestes. Das motiviert uns am meisten im Dienst für den Herrn. Gottes Liebe zu uns ist eben das, was uns hilft, weiterzumachen. Und wisst ihr, liebe Geschwister, das ist auch der Kardinalfehler, würde ich mal sagen, der westlichen Kultur. Unsere westliche Kultur definiert sich durch Leistung. Wenn ich gute Noten nach Hause bringe, dann werden mich meine Eltern lieben. Oder wenn ich gute Leistung bringe in meinem Beruf, dann werden mich meine Kollegen mögen. Und so baut unsere ganze westliche Kultur auf Leistungsfähigkeit. Und wenn wir dann älter werden und unsere Leistung nicht mehr bringen, ja, dann fühlen wir uns wie nichts. Und das ist ja auch so. Ältere Menschen sind dann auf einmal nichts mehr, ne? In unserer Gesellschaft, die Kinder sind nichts, die Älteren sind nichts, nur die Leistungsfähigen, die für das Bruttosozialprodukt beitragen. Das sind die Menschen. Und darum gibt es auch so viele Leute, die total ausbrennen. Workaholiker zum Beispiel, ne? Die arbeiten bis zum Umfallen oder so. Gott ist ganz anders. Wir müssen das biblische Denken von Gott wieder neu in unser Kopf hineinbekommen. Nicht, was wir tun, macht uns wertvoll, sondern weil du ein Kind Gottes bist, deshalb bist du wertvoll. Nicht, was du tust, ist so wichtig. Du bist ein Kind Gottes und du bist unendlich wertvoll, weil Gott sein Kostbarstes und Liebstes für dich gegeben hat, seinen Sohn Jesus Christus. Und selbst wenn du an den Rollstuhl gefesselt bist, selbst wenn du krank bist, selbst wenn du vielleicht nicht mehr so leistungsfähig bist in unserer Gesellschaft, bist du dennoch für Gott wertvoll. Und deshalb ist das Christentum so herausragend, weil auch behinderte Menschen hier Wert haben, ja, und Bedeutung haben. Wozu hat Gott uns erkauft mit dem Blut seines Sohnes? Was war das Ziel? Er hat uns erkauft, damit wir gerettet sind, aber auch ihm dienen. Beides gehört zusammen. Das darf man nicht trennen. Wir wissen nicht, was in dieser Woche geschehen wird, liebe Geschwister. Es ist nicht auszuschließen, dass wir manche Fehler machen. dass wir vielleicht auch sündigen. Nicht nur vielleicht, sondern ich setze sogar voraus, dass wir sündigen. Weil wir oft sündigen wir in unseren Gedanken. Wir brauchen nicht mal ein Wort sagen. Aber ich möchte sagen, dass er auf keinen Fall uns fallen lässt und dass er uns nicht aufhört zu lieben. Und dass das uns motiviert und begeistern soll vor Gott. Seine Liebe. Die soll so stark sein. Ich wünsche uns allen, dass dieses Wissen uns begleitet und tiefe Geborgenheit gibt und uns wirklich motiviert, auch ihm nachzufolgen und ihm zu dienen. Lass mir noch das Vierte mit euch betrachten. Begeistert von der Gemeinde. Und da lese ich Epheser 5, Vers 27. Und da steht, damit er sich selbst die Gemeinde herrlich darstelle, so dass sie weder Flecken noch Runzel noch etwas Ähnliches habe, sondern heilig sei und tadellos. Begeistert von der Gemeinde. Jemand hat mal Folgendes gesagt, der eine schwäbische Kirche besucht hat, irgendwo in einem Ferienort. Sie haben aber ein wunderschönes Gotteshaus. Sie haben eine wunderschöne Kirche. Das stimmt, sagte dann der Schwabe. Ja, jetzt, du bist ja ein Schwabe, ich bin der Reichsspekter. Ich versuch's mal so zu sagen. Das stimmt, sagte er. Mir schonert's aber auch. Ja, also sie schonen auch ihr Gemeindehaus. Ja, vielleicht tun sie immer ihre Füße abstreifen, wenn sie reingehen. Oder sie besuchen die Kirche selten, dann bleibt sie ja auch nicht dreckig, ja, oder so, bleibt sie gut. Also wir können auch so ausdrücken, dass ein wunderschönes Gemeindehaus wunderschön bleibt, wenn man selten zum Gottesdienst geht, ja, oder so, damit nichts kaputt geht. Was bringt, liebe Geschwister, die Menschen dazu, sonntags in die Kirche zu fahren, in Gottesdienst zu gehen? Was bringt Menschen dazu, jeden Sonntag dahin zu fahren, wo Musikfest stattfindet, wo Fußballspiele ausgeführt werden? Was bringt Menschen dazu, jeden Sonntag von einem Trödelmarkt zum anderen zu fahren, um altes Klump zu kaufen? Was bringt Menschen dazu? Die sind begeistert von diesen Dingen. Und deshalb sollten wir begeistert sein von der Gemeinde. Also wenn bei uns der Gottesdienstbesuch mal mager wird, dann frage ich mich, ja, was ist denn da los? Soll man wieder mal was Besonderes machen, Konzert oder so in der Gemeinde? Oder ist die Begeisterung für die Gemeinde nicht mehr da? Also ich bin mehr dafür, dass die Menschen begeistert sind von der Gemeinde. Bist du immer begeistert von deiner Gemeinde hier? Das ist jetzt meine Frage an dich. Bist du begeistert von der Gemeinde hier? Auch wenn es Probleme gibt. Oder ich frage mal anders. Was ist Gemeinde? Sind das diese schönen Räumlichkeiten? Die sind wirklich euch gelungen. Schön hier. Mir gefällt es richtig. Da kommt man rein und hat gleich einen sehr positiven Eindruck. Ist das die Gemeinde, dieser Raum hier? Ist der Trägerverein oder die Freie Baptistenzusammenschluss, ist es das die Gemeinde? Nein, ist es nicht. Ihr seid die Gemeinde. Du und du, ihr seid die Gemeinde hier. Die Gemeinde besteht aus Menschen. Und manchmal wünsche ich mir eine Gemeinde ohne Flecken und Runzeln, so wie das hier steht, dass keine Fehler drin sind. Es gibt so viele Probleme in der Gemeinde, aber sie rührt eben von unserer Unvollkommenheit her, ja? Ein Mann wollte mal in einer großen Gemeinde bei Spurgeon im Chor mitsingen, aber er wollte nicht Mitglied der Gemeinde werden. Er wollte sich nicht taufen lassen, er wollte auch kein Mitglied der Gemeinde werden, aber er wollte im Chor mitsingen. Und da ist er zum Spurgeon gekommen und hat gesagt, ich möchte bei Ihnen mitsingen, kann ich das tun? Und Spurgeon fragte, warum schließt du dich nicht der Gemeinde an? Und er hat Folgendes gesagt, sie seien alle hinter diesem Ideal der Vollkommenheit zurück, also weil es keine vollkommene Gemeinde gibt, deshalb schließt er sich keiner Gemeinde an. Dann hat Spurgeon gesagt, okay, dann such doch deine vollkommene Gemeinde und schließ dich da an und sing da im Chor, aber nicht bei uns. Und dann hat Spurgeon noch was draufgesetzt und das finde ich sehr gut. Er ist ja ein scharfer Denker, er hat gesagt, aber diese Gemeinde würdest du nicht finden. Würdest du aber diese vollkommene Gemeinde finden, dann müsste sie sich weigern, dich aufzunehmen, weil du ja unvollkommen bist. Und sobald sie dich aufgenommen hat, ist die Gemeinde unvollkommen. Also dein Suchen ist zwecklos, hat er gesagt. Das finde ich so schön, ja, weil es gibt keine vollkommene Gemeinde. Die würdest du nicht finden. Du wirst immer von einer Gemeinde gehen und suchen. Ich hatte mal Mann im mittleren Alter kennengelernt, den ich bei Predigen getroffen habe, und ich habe ihn gefragt, bist du Mitglied dieser Gemeinde? Und er hat gesagt, nee, er guckt nur mal so um und sucht eine Gemeinde, die vollkommen ist oder die gut ist, die so richtig biblisch ist, wo alles biblisch ist. Dann sage ich, du wirst aber lange suchen. Wie viele Kinder hast du? Und hat er gesagt, ich habe 8 oder 9 Kinder. Und er hat gesagt, auf diesem Zug wirst du deine Kinder verlieren. Und das habe ich schon oft festgestellt, dass Menschen oder Geschwister, die von einer Gemeinde zur anderen ziehen mit ihren Kindern, die verlieren sie unterwegs irgendwann mal an die Welt. Bleib bei einer Gemeinde, setz dich ein, investiere dein Leben in diese Gemeinde und du wirst sehen, wie Gott dich segnet. Unsere Kinder waren begeistert von der Gemeinde. Die haben nie gesagt, ich bleib mal zu Hause. Ja? Die sind heute alle Christen, alle gläubig. Ja? Weil wir immer stetig geblieben sind in einer Gemeinde. Und wenn Gott uns in die nächste geführt hat oder in den nächsten Ort geführt hat, dann hat er das getan. Wir haben das nicht selber getan. Weißt du, Jesus liebt die Gemeinde. Und deshalb solltest du die Gemeinde lieben. Weil er die Gemeinde liebt, solltest du die Gemeinde lieben und sollst von ihr begeistert sein. Ich erinnere mich an die Geschichte, wo unsere Kinder noch klein waren und wir ja in diesem katholischen Dorf Engstingen Gemeindearbeit getan haben und von allen ja sehr kritisch angeschaut wurden. Also ich erinnere mich an die Christenverfolgung in der Sowjetunion, das habe ich in Deutschland genauso erlebt, aber ein bisschen vielleicht in einer zivilisierten Art. Ja, so der Diakon der katholischen Kirche hat immer den Bürgersteig gewechselt, wenn ich ihm entgegengegangen bin. Das war so die Verfolgung, die wir so hier erlebt haben in Deutschland. Ja, unsere Kinder wurden traktiert in der Schule, unsere Gemeinde wurde verschrien. Wir waren sozusagen die Speerspitze, die den ganzen Druck aushalten mussten in dieser Gemeindegründungsarbeit in Engstingen. Und ich war irgendwann mal war ich auch so ein bisschen entmutigt und habe gesagt, oh, sollst nicht wegziehen hier aus dieser Schwäbischen Alb hier. Die Leute sind so verschraubt und der Boden ist so steinig und hart auf der Schwäbischen Alb. Und dann hörte ich durchs offene Fenster, wie jemand von den Vorbeigehenden unsere Gemeinde angegriffen hat im Gespräch mit unseren Kindern. Die waren damals 10 Jahre alt. Und ich habe gehört, wie unsere Kinder unsere Gemeinde verteidigen. Und wie sie begeistert waren von der Gemeinde. Das hat mir selber wieder neu Mut gegeben und Kraft gegeben, in der Gemeindearbeit weiterzumachen. Begeisterung von der Gemeinde sollte auch sich so äußern, liebe Geschwister, dass ihr auch mit anderen Christen Gemeinschaft habt, nicht so eine Clubgemeinde bildet. Deshalb fand ich es so gut, dass du heute eingeladen hast zu euren überregionalen Treffen der Baptisten, der Freien Baptisten, ja, in Erlangen oder wo ihr unterwegs seid. Schön, dass ihr das macht. Macht das. Aber ich merke auch, wie schwer das ist, bei Christen diesen Blick zu schärfen, ja. Bei uns ist es auch so, ja, dass sie sagen, was soll ich denn da mit anderen? Die kenne ich ja nicht. Aber das ist wichtig, weil wenn vielleicht Verfolgung kommt in Deutschland, ja, vielleicht kommt sie eher vom linken Flügel als vom rechten, aber wenn die kommt, ja, dann brauchen wir einander, sehr dringend. Und das war in Russland nämlich genauso. Da sind die Christen zusammengestanden durch die Verfolgung. Und deshalb ist gut, wenn wir das heute auch weitermachen, dass wir die Gemeinde lieben, die Geschwister lieben, die an Jesus Christus glauben, die auch Kinder Gottes sind und uns austauschen. Bist du begeistert von der Gemeinde? Mein fünftes, begeistert vom Dienst. 2. Korinther 4, Vers 1, da steht es. Darum, weil wir diesen Dienst haben, gemäß der uns widerfahrenen Barmherzigkeit, so lassen wir uns nicht entmutigen. Das steht im 2. Korinther 4, Vers 1. Darum, weil wir diesen Dienst haben, gemäß der uns widerfahrenen Barmherzigkeit, so lassen wir uns nicht entmutigen. Wir haben einen Dienst bekommen von unserem Herrn. Ihm zu dienen, das Evangelium von Jesus weiterzusagen. Jeder ist ein Diener. Da musst du nicht Pastor sein. Eigentlich ist jeder Christ ein Evangelist, sage ich immer. Weil ich glaube nicht an Evangelisationen punktuell, ich glaube an einen evangelistischen Lebensstil. Du predigst durch dein Leben. Auf der Arbeit, in der Nachbarschaft, überall, wo du bist, du predigst durch dein Leben. Wir haben jetzt eine Nachbarin betreut, die schwer alkoholkrank war. Sie ist vor 2 Wochen gestorben, am Alkohol gestorben. Aber wir haben sie betreut. Keiner hat sich mehr um sie gekümmert. Wir haben sie eingeladen. Sie kam manchmal 2 bis 3 Mal in der Woche zu uns. Wir haben ihr das Evangelium gesagt. Wir haben mit ihr gebetet. Weihnachten, zweimal hintereinander war sie bei uns, mit unseren Kindern in unserem Kreis. Aber sie ließ nicht vom Alkohol. Ich weiß nicht, ob sie Jesus angenommen hat. Sie hat kein Bekenntnis gesagt. Aber dann lag sie irgendwann mal tot in ihrem Haus. Ihr Sohn hat sie gefunden. Und das war echt schlimm. Auch für uns schlimm, das zu erleben. Aber was ich sagen wollte, ist, das ist unser Dienst, dass wir uns um solche Leute auch kümmern als Christen. Und bei der Beerdigung hat uns eine Frau angesprochen und hat gesagt, ich möchte mich im Auftrag von allen, von der katholischen Kirchengemeinde in Engstingen bedanken, dass ihr euch so um diese Frau gekümmert habt. Wir sind normalerweise aussätzig hier in diesem Dorf, ja, als Freikirchler. Aber sie hat sich bedankt im Auftrag der Kirche, dass wir uns um diese Frau gekümmert haben. Das ist Dienst, liebe Geschwister, ja, das ist unser Auftrag. Nicht immer werden Menschen zum Glauben kommen, aber wir müssen mit Guten dienen, da wo wir sind, und so Menschen erreichen. Ein Pastor kam mal in eine neue Gemeinde, wo sich viel Leben war. Das war eine recht pulsierende Gemeinde und er hat da diesen Dienst übernommen. Und es ging relativ zügig weiter, bis es sich so eingestellt hat, dass auf einmal alles so ein bisschen beschwerlich wurde, schwer wurde. Und er ging abends ganz bekümmert ins Bett und hat den Herrn gefragt, was soll ich tun, damit die Gemeinde neu ein bisschen Wind bekommt und Freude bekommt im Dienst. Und er hatte einen Traum. Und in diesem Traum befiehlt ihm Gott, einen Wagen auf einen Berg zu schleppen. Und am Anfang war das so, der Pastor hat die Deichsel gepackt, die Geschwister der Gemeinde haben sich um den Wagen versammelt und schoben den Wagen auf den Berg. Und es ging zügig voran. Und nach einer Zeit merkte der Pastor, das ging immer langsamer und beschwerlicher und beschwerlicher. Und er schaute um sich und da saßen alle Gemeindeglieder drin im Wagen. Und er zog ihn ganz alleine. Das geht nicht, liebe Geschwister. Der Pastor kann nicht alleine alles machen. Wir sind alle Dienstbeauftragte. Wir sind alles Diener. Meine größte Aufgabe in der Gemeinde ist, die Leute zu schulen, weiterzubringen im Glaubensleben. Also, wisst ihr, bei mir haben sich nicht viele Leute bekehrt, aber sehr viele führe ich weiter in ihrem Glaubensleben. Ja, mein Auftrag ist mehr lehrhaft, ja, und vor allem initiierend. Der andere ist ein totaler Evangelist, ja, der kann Menschen in die Gemeinde schleppen. Wir haben ein Mädchen bei uns in der Gemeinde, die bringt die ganze Klasse von ihrer Schule am Gymnasium zu uns zum Jugendkreis. Die hat die Gabe der Einladung, ja. Ich würde das nie schaffen, meine ganze Kollegin, gut, sind 2, 3 sind mal gekommen bei mir zum Gottesdienst, aber ich schaffe das nie, ja, sowas. Die hat da die Gabe. Und du hast auch eine besondere Gabe. Setze ein für den Herrn. Begeistert von der Gemeinde, begeistert vom Dienst. Lasst uns noch das 6. miteinander betrachten. Begeistert vom Auftrag. Geht hin und macht zu Jüngern alle Völker, indem er sie tauft auf dem Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Matthäus 28, Vers 19. Bist du begeistert vom Auftrag? Das ist unser Auftrag. Menschen, und hier heißt es ja auch, zu Jüngern machen und sie zu taufen. Das ist richtig. Ja, und sie weiterführen, dass sie auch Jünger machen. Das ist unser Auftrag. Und dieser Dienst ist nicht ungefährlich in der Gemeindearbeit. Ich bin ja schon seit vielen Jahren in der Gemeindearbeit, aber manchmal, wenn wir Leuten einen Vertrauensvorschuss geben, werden wir enttäuscht. Dann kriegst du auf einmal richtig Probleme. Ja? Du hast dem Menschen wirklich vertraut. Du hast ihm auch einen Dienst anvertraut. Er hat dich hängen lassen. Manchmal wird unser Vertrauen nicht nur enttäuscht, sondern missbraucht. Das habe ich auch erlebt. Das ist wie ein Messerstich, ja, der durchs Herz geht. Und man ist richtig enttäuscht. Und manchmal bedeutet es, dass ein Bruder vielleicht, wenn du ihn schulst, dich überholt und besser ist als du. Das ist eine Herausforderung, ja. Wenn du jemanden im Predigen schulst, der ist besser wie du, der ist im Evangelisieren besser wie du, dann musst du demütig sagen, Herr, ich preise dich, ja. Das ist unser Auftrag, das ist unser Dienst. Wenn jemand etwas sogar besser macht. Aber wisst ihr, liebe Geschwister, auch wenn ich nicht viele Menschen zum Glauben geführt habe, ich bin immer vom Neuen begeistert, von diesem Dienst, wenn ein Timotheus zum Leiter wird, wenn ein Titus Predigen anfängt, wenn eine Tabea mit ihrer Gabe dient. Und da kann ich euch hunderte von Beispielen nennen, wo Gott Gnade geschenkt hat, wo Menschen da wirklich in Dienst reingekommen sind. Ja? Wo man dann sie gefördert hat und sie weitergekommen sind. Das begeistert mich. Und das ist mein Dienst. Was mich besonders zurzeit begeistert, ist, dass ich jungen Gemeinden helfe, zu einer Ältestenschaft zu kommen, ja, zur Gemeindeleitung zu kommen. Da fahre ich manchmal zu so kleinen Gemeinden ein ganzes Jahr lang im regelmäßigen Rhythmus und schule diese Leiter, damit sie dann Verantwortung und Dienst übernehmen. Ja, Gott öffnet immer solche Türen, ja, für so einen Dienst. Und er öffnet auch eine Tür für dich, für deinen Dienst. Sei begeistert vom Dienst. Und jetzt noch das Siebte. Und dann komme ich so langsam zum Schluss, also eine ganze Stunde mache ich nicht. Weil es heißt ja, predige über alles, aber nicht über 50 Minuten, weil dann schalten die Leute ab. Also ich predige meistens 45 Minuten. Und das will ich versuchen einzuhalten. Siebtens, begeistert von der Zukunft. Und da lese ich aus Johannes 14, Vers 3. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, auf dass auch ihr seid, wo ich bin. Wenn ich diesen Vers lese, na, wird mein Herz richtig warm. Begeistert von der Zukunft, wo gehst du hin? Was ist dein Ziel? Wenn man unterwegs ist, will man immer wissen, wohin man geht. Ich bin so dankbar für die Erfindung des Navigationsgeräts, ja? Also, wie dankbar ich bin für ein Navi. Ich bin ja vor vielen Jahren, was habe ich da Gemeinden gesucht? Ja, bin an die Tankstelle rangefahren und dann erklärt dir jeder den Weg anders, ja? Und du verfährst dich 100 Mal. Und jetzt weiß ich, bitte rechts abbiegen, links abbiegen und ich komme genau vors Haus, ja? Super. Also, ich bin so dankbar für das Gerät, ja? In meinem Dienst ist das etwas Kostbares. Ein Pfarrer hatte auch mal so ein Gerät geschenkt bekommen und wollte das ausprobieren, hat dann die Adresse seines Amtsbruders eingegeben und ist dann losgefahren. Es war aber schon abends und dunkel und dann heißt es rechts, links, geradeaus und dann heißt es, sie haben das Ziel erreicht und dann guckt der Pfarrer raus und sieht, das ist der Friedhof. Naja, ist das unser Ziel, der Friedhof? Wir haben ein viel besseres Ziel, liebe Geschwister. Unser Ziel ist nicht, wenn wir 65 sind, Rente. Unser Ziel ist auch nicht, wenn wir 75 sind, Friedhof. Unser Ziel ist, wie Jesus hier sagt, der Himmel. Das ist unser Ziel. Und das soll mich begeistern. Ich kann nicht Menschen führen, wenn ich kein Ziel habe. Ja, wenn ich Menschen führe, dann fragen sie, wo gehst du hin, Sickert? Dann sage ich, himmelwärts, da geht es in die Richtung, zu Jesus. Und dann folgen sie nach. Und du kannst nur jemanden führen, wenn du von etwas begeistert bist. Bist du begeistert von dem Ort, wo Jesus ist? Begeistert dich das immer wieder, weil das hilft dir auch manche Dinge hier auf dieser Erde in richtigem Licht zu sehen. Weil wir hängen uns ja oft an unser Haus und wir hängen uns an unser Auto, wir hängen uns an unsere Familie, ja, und andere Dinge. Aber begeistert uns Jesus, ja, oder da, wo er ist, dieser Ort, der Himmel. In der Bibel in 1. Korinther 2, Vers 9 steht, sondern wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und keinem Menschen in den Sinn gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Hast du mal darüber nachgedacht? Dass Gott uns einen Ort bereitet hat, du kannst begeistert sein, schon heute dafür. Träumst du manchmal vom Himmel? Ja, ab und zu mal habe ich auch so einen Traum, ja. Aber wisst ihr, was mir aufgefallen ist, dass die Werbung oft mit dem Begriff Traum arbeitet. So zum Beispiel Traumreise, ja, jetzt kommt der Urlaub, ne, Traumort, Traumhotel, Trauminsel, Traummann, Traufrau, Traumpaar, Traumhochzeit und dann auf einmal ist aus der Traum, ja, das so ausgeträumt, wenn man dann auf den Boden der Realität kommt, ja. Liebe Geschwister, wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Der Himmel ist der einzige Ort, wo man nicht mehr träumt. Vielleicht tun wir auch schlafen im Himmel, ich weiß es nicht. Aber träumen tun wir nicht mehr. Warum? Weil Traum ist immer etwas, was wir uns wünschen zu erreichen. Aber im Himmel werden wir alles haben, was wir uns wünschen. Deshalb werden wir im Himmel nicht mehr träumen. Dann brauchen wir den Begriff gar nicht. Traum und so weiter. Das ist der einzige Ort ohne Träume. Wisst ihr, in dieser Welt haben wir auch die schönsten Dinge, haben auch die schönsten Dinge nur ihre bemessene Zeit. Nichts ist bleibend. Alles fällt der Veränderung anheim. Manchmal, wenn wir etwas Schöner erleben, dann denken wir immer, ach, das müsste immer so bleiben, das könnte noch länger so sein. Und wenn wir was Schlimmes erleben, dann sagen wir, ach, wann ist es endlich vorbei, ja? Und das ist das, was es im Himmel nicht mehr geben wird. Und wichtig ist, dass wir wirklich heute schon wandeln, nicht im Sehen, sondern im Glauben. Nicht im Schauen, sondern im Glauben, so wie es in 2. Korinther steht. Denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Und deshalb muss unsere Richtung wirklich auf diese Zukunft gehen, auf den Himmel. Bist du begeistert vom Himmel? Weißt du, wie das dich motivieren kann? In diesem Leben, wenn du begeistert bist vom Himmel. Wenn du begeistert bist von Jesus. Ich habe mal gelesen von einem chinesischen Christen, der vor einem Erschießungskommando stand. Ja, kurz vor seinem Tod sagte, lebt wohl ihr Toten, ich gehe zu dem Lebendigen. Ja, der hatte nämlich sein Ziel, die Heimat im Himmel vor den Augen. Liebe Geschwister, wir haben 7 Dinge betrachtet heute. Die Grundlage unserer missionarischen Gemeindearbeit. Wisst ihr, wenn wir hier anfangen, dann ist die Gemeinde missionarisch. Und Jesus sagt, nur 2 oder 3 sind. Also es ist nicht schlimm, wenn es wenige sind. Ich predige manchmal vor 10 Leuten, manchmal vor 1000 Leuten. Aber mir ist es egal, für wie viele Leute ich predige. Hauptsache der Herr ist zufrieden, ja, und er ist bei mir. Und ich predige das Evangelium. Das ist irrelevant, das ist überhaupt nicht wichtig. Sei begeistert. 7 Dinge, merk sie dir heute. Sei begeistert von Jesus. Sei begeistert vom Worte Gottes. Sei begeistert von der Liebe Gottes. Sei begeistert von der Gemeinde Gottes. Das ist was Wertvolles. Sei begeistert vom Dienst und sei begeistert vom Auftrag. Und sei begeistert von der Zukunft. Bist du begeistert? Also mein Wunsch ist, dass du heute begeistert hier rausgehst. Dass dich was bewegt hat innerlich. Dass du nicht sagst, oh ja, hat wieder lange gepredigt, sogar länger als 45 Minuten. Ich möchte uns allen Mut machen, immer wieder unser Vertrauen auf unseren wunderbaren Herrn zu setzen, auch gerade in schweren und dunklen Zeiten, hoffnungsvoll und zuversichtlich nach vorne zu schauen. Wir wissen nicht, was uns die Zukunft bringt. Ob es jetzt einen Krieg gibt, was jetzt in Ukraine da los ist, ja, manche Zeitungen titeln schon, gibt es den 3. Weltkrieg. Also wir wissen nicht, was uns die Zukunft bringt in Bezug auf unser irdisches Leben, wissen wir es nicht. Aber wir kennen den, der die Zukunft bringt. Und das ist das, was uns motivieren soll. Möge diese Begeisterung uns alle in unserem Glaubensleben begleiten, prägen, motivieren, ermutigen und stärken. Der Herr segne dich. Amen.